Wir sind verbunden wegen einer Pressemitteilung, die Sie vergangene Woche veröffentlicht haben, zu den strengeren CO2-Grenzwerten durch PKWs, die gerade auf europäischer Ebene debattiert werden. Im Moment sieht es ja so aus, als ob der Umweltausschuss des Europaparlaments sich damit eben beschäftigt hat. Und der nächste Schritt wäre ja dann, dass das ins Parlament, im großen Plenum abgestimmt wird. Danach geht es dann in den Trilog mit der Kommission und dem Rat. Aber vielleicht erstmal zu der Abstimmung im Umweltausschuss des Europaparlaments. Können Sie kurz zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer, was dort diskutiert wird und was diese Abstimmung, welcher Text dort verabschiedet wurde?
Im Umweltausschuss diskutiert wurde ja der Vorschlag der EU-Kommission von November letzten Jahres über die Fortführung der CO2-Grenzwerte für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge für die Jahre 2025 und 2030. Die Kommission hatte vorgeschlagen, für 2025 eine Minderung gegenüber 2021 von 15% und dann bis zum Jahr 2030 von 30%. Das haben der Rat der VCD, haben Umweltverbände kritisiert als viel zu wenig ambitioniert, um halt wirklich da einen großen Sprung in Richtung Klimaschutz bei Pkw zu schaffen. Vor allem, wenn man die Minderungsraten ansieht, die liegen unter dem, was eigentlich schon zwischen 2015 und 2021 gefordert wurde, jetzt in der bestehenden Gesetzgebung, wo ja die 95 Gramm als Ziel für 2021 im Schnitt stehen. Und insofern haben wir gesagt, wir brauchen da ambitioniertere Vorgaben. Und glücklicherweise war die Berichterstatterin des Umweltausschusses auch der Meinung, dass hier mehr getan werden muss. Weil insgesamt hätte damals der Vorschlag der EU-Kommission eigentlich Kopfschütteln ausgelöst, dass man doch eher was Schärferes erwartet hatte. Insofern sind wir froh, dass der Umweltausschuss erstmal ein Zeichen gesetzt hat und den laschen Kommissionsvorschlag nachgeschärft hat, indem die gesagt haben, das Minderungsniveau muss bis 2025 auf 20% steigen und bis 2030 auf 45%. Und gleichzeitig haben sie aber auch, weil das die vorgesehenen Anteile für emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge, also in der Regel Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride, hochgesetzt. Da hatte die Kommission ebenfalls 15% oder 30% vorgeschlagen und hier hat jetzt das Umweltausschuss gesagt, auch nochmal 20% und 45% elektrische Fahrzeuge. Insofern also deutlich nachgeschärft, aber das ist aber auch notwendig, weil aus Klimasicht brauchen wir wirklich einen raschen Wechsel bei den Fahrzeugantrieben.
Jetzt, diese emissionsfreie Quote, bezieht sich die auf die Hersteller, wie das glaube ich auch in China mittlerweile schon praktiziert wird, dass der Hersteller eine gewisse Anzahl emissionsfreier Autos auch verkaufen muss oder geht es da um nationale Ziele, dass in Deutschland so und so eine Quote erfüllt werden muss, unabhängig vom Hersteller?
Nee, das sind schon die Vorgaben für die einzelnen Hersteller auf europäischer Ebene. Das heißt, sie müssen halt insgesamt in dem Stichjahr in der EU eine bestimmte Anzahl von Elektrofahrzeugen verkaufen. Dabei wird dann gewichtet zwischen reinen batterieelektrischen Fahrzeugen, die ja mit 0 Gramm CO2 angerechnet werden, und den Plug-in-Hybriden, die dann natürlich je nach elektrischer Reichweite unterschiedlich hohe Werte haben. Und dann, ich glaube, dann will die Grenze wieder machen bei den 50 Gramm CO2-Ausstoß, ist dann die Grenze. Das heißt, dann Fahrzeuge, die 50 Gramm haben, werden nur zur Hälfte angerechnet, während dann Fahrzeuge, die 25 Gramm haben, die werden dann gegen einen höheren Wert zwischen 0 und 1 und so, dass man insgesamt dann auf diesen Faktor kommt, dass man halt diese 15% oder beziehungsweise, wenn das mit dem Vorschlag des Parlaments durchgeht, halt mit 20% dann halt rausläuft. Also als ein reines batterieelektrisches Auto zählt mehr als ein Plug-in-Hybrid, um es auf die kurze Formel zu bringen.
Jetzt ist ja in Deutschland sind schon viele Ziele rausgegeben worden, was Elektromobilität und so weiter angeht. Ich glaube, die Bundeskanzlerin wollte im Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge in Deutschland auf den Straßen haben. Dieses Ziel ist schon längst wieder eingetütet worden, ist absolut nicht zu erreichen. Woran sehen Sie denn da die Problematik? Ist es die vielbeschworene fehlende Infrastruktur, die da schuld ist, dass zu wenig Elektrofahrzeuge zugelassen werden, oder vielleicht die Tatsache, dass es sehr schwierig ist, an Elektroautos ranzukommen, weil die Produktionskapazitäten viel zu gering sind. Wo sehen Sie da in Ihrer Analyse das Bottleneck? Wo ist der Flaschenhals?
Also gerne wird ja immer von der Autoindustrie darauf verwiesen, dass ja die Ladeinfrastruktur nicht Schritt hält, aber da haben wir eigentlich nicht das Problem, sondern es gibt ja deutschlandweit jetzt, ich glaube, so rund 15.000 Ladestationen Und wenn man aber schaut, auch aus Erfahrung aus den Nachbarländern, wo auch schon höhere Anteil Elektroautos unterwegs ist, geladen wird überwiegend zu Hause oder am Arbeitsplatz. Also 80-90% der Fälle wird halt eben nicht an öffentlichen Ladestationen getankt. Das heißt, das ist nicht der Flaschenhals, sondern das ist tatsächlich das Problem, dass es noch eine viel zu geringe Modellvielfalt gibt. In vielen Bereichen oder Segmenten gibt es ja noch gar keine Elektroautos. Und auf der anderen Seite lange Lieferzeiten. Also wirklich das Problem, dass man ja, wenn man heute ein Elektroauto bestellen will, teilweise ein Jahr lang darauf warten muss. Und das ist eigentlich das, wo wir sagen, das ist eigentlich die mangelnde Verfügbarkeit, die eine wesentliche Rolle spielt. Das andere ist aber auch, wenn Sie sich anschauen, wie das mit dem Laden ist, das sind ja irgendwie auch komplizierte, teilweise auch sehr undurchsichtige Situationen, wo man nicht weiß, was braucht man dafür. Und wenn man jetzt nicht der Kunde gerade ist an dieser Ladesäule, dann muss man irgendwie das mit dem Roaming machen oder nicht. Da muss man sich anmelden per App oder per SMS oder teilweise nochmal anders. Dann sind die Tarife völlig unterschiedlich und teilweise auch deutlich höher als der Haushaltsstrom. Also alles irgendwie, was auch nicht gerade sehr kundenfreundlich ist. Insofern brauchen wir da einheitliche Standards bei den Ladesäulen und vor allem auch die Möglichkeit, dass man genauso wie den Haushaltsstrom, dass man halt seinen Stromanbieter frei wählen kann, auch für den Ladestrom. Und das ist halt bisher noch nicht gegeben.
Insofern. Also, dass ich einfach sagen kann, ich möchte mein Auto immer mit, keine Ahnung, Strom von den Elektrizitätswerken Schönau oder sowas laden. Und wenn ich dann an irgendeiner anderen Zapfsäule bin, dann wird das sozusagen mit dem EWS, mit meinem Kundenkonto bei der EWS verrechnet sozusagen.
Genau, das wäre die einfachste Lösung. Da kann sich wirklich jeder auch dann den günstigsten Tarif auswählen. Denn es gab eine Marktuntersuchung von Lichtblick, dem Stromversorger. Die haben halt mal so die Situation in Deutschland analysiert und da kam halt raus, dass halt so teilweise die Strompreise fast das Doppelte des Haushaltsstroms betragen. Und dann ist natürlich auch der ökonomische Vorteil dahin.
Und der
die Stromtanke statt Benzin.
Ja, und der Strom des Haushalts, also der Preis des Haushaltsstroms ist ja auch schon ein Vielfaches des Stroms des des Preises des Industriestroms. Also da verdient irgendjemand fleißig mit aufgrund von Intransparenz im Endeffekt. Wollen wir mal von den Elektroautos weggehen und hin zu den Grenzwerten für den CO2-Ausstoß. Die Grenzwerte gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Das Problem ist, sie werden einfach nicht eingehalten. Sie werden zum einen nicht eingehalten, selbst wenn man den Schnitt der Fahrzeugflotte nimmt und die Werte nimmt, die Hersteller angeben, beziehungsweise die ja dann irgendwie auch geprüft werden. Wie sieht es denn da jetzt aus? Es ist ja offen bekannt, nicht nur der Dieselskandal an sich, wo einfach eine Software drin war, die getrickst hat. Auch sonst sind ja die Grenzwerte nicht realistisch für den Straßenbetrieb. Gibt es dort Änderungen oder machen wir einen Papiertiger, der dann die Luft auf den Straßen wird ja nicht besser, nur weil im Labor weniger ausgestoßen wird? Wie ist da der aktuelle Stand?
Sie haben recht, natürlich war in der Vergangenheit so, dass dann auf dem Papier die Grenzwerte eingehalten wurden. Also der Grenzwert für 2015 wurde ja schon 2 Jahre vorzeitig erfüllt. Und jetzt für 2021, da schauen wir mal, da wird zwar jetzt von Seiten Hersteller gesagt, ja, sie haben Probleme und die wollen ja nicht da, dass man sogar diesen Wert nochmal aufweicht. Aber viele andere Experten sehen durchaus, dass die Hersteller auf dem Weg sind, zumal sie ja Elektrofahrzeuge dann auch doppelt anrechnen können im Jahr 2020. Aber klar, das sind auch Papierwerte. Was jetzt neu ist für die neuen Grenzwerte nach 2021, also für 2025 und 2030, wir haben ja ein neues Messverfahren, das ja seit dem September diesen Jahres für alle Neuzulassungen gilt, der sogenannte WLTP. Der ist realitätsnäher. Die Angaben liegen dann bei vielen Modellen höher als bisher. Wobei man sagen muss, der tatsächliche Verbrauch ändert sich dadurch nicht. Das ist einfach nur, dass die Herstellerangaben sind näher an der Realität dran. Insofern ist da schon mal so ein erster Schritt getan. Aber natürlich haben Sie recht. Entscheidend ist das, was auf der Straße passiert. Und hier hat auch der Umweltausschuss auch eine Forderung der Umweltverbände aufgegriffen, dass die Kommission ganz schnell einen realistischen Straßentest für Verbrauch und CO2 entwickeln muss, der dann künftig auch die Basis für die CO2-Gesetzgebung sein muss. Denn die Emissionen müssen ja tatsächlich sinken, weil sonst nutzt ja die beste Gesetzgebung nichts, wenn das nur auf dem Papier und nicht in der Realität passiert.
Wie ist denn jetzt der weitere Fahrplan für diesen Beschluss des Umweltausschusses? Ich habe es vorhin, glaube ich, schon zitiert. Dieser Beschluss wird jetzt im Parlament vermutlich nochmal abgestimmt.
Genau, und dann kommt es zum Trilog. Genau, da ist in der ersten Oktoberwoche tagt das Europaparlament. Und da wird das ganze Plenum dann quasi die Position des Europaparlaments beschließen. Wir hoffen, dass der Vorschlag, der aus dem Umweltausschuss ja da jetzt beschlossen wurde, auch im Parlament durchgeht. Vielleicht gibt es da noch ein paar kleinere Korrekturen. Das wäre auf jeden Fall aber schon mal die Messlatte, an dem sich auch der Rat orientieren muss. Und wir wissen ja auch, dass Deutschland bisher noch keine Position hat. Wobei das Bundesumweltministerium hat ja einen guten Vorschlag vorgelegt. Sie hatten vorgeschlagen, eine Verringerung der CO2-Emissionen um 25% in 2025 und um 50% in 2030. Und Sie sagen selber, das ist das aus Klimasicht Minimum, was eigentlich die CO2-Gesetzgebung liefern muss. Und das hat natürlich einen erheblichen Widerstand, insbesondere bei Verkehrsminister Scheuer, aber auch bei Wirtschaftsminister Altmaier hervorgerufen. Deswegen gibt es nach wie vor noch keine gemeinsame Position der Bundesregierung dazu. Wir hoffen jetzt, dass durch die Entscheidung des Umweltausschusses da ein neuer Schub in die Richtung kommt, dass man sich vielleicht da in die Richtung des Umweltausschusses bewegt. Aber klar ist, umso geringer die Grenzwerte ausfallen für neue Pkw, umso mehr muss auch Deutschland im Klimaschutz im Verkehr machen. Weil sie haben sich ja auch ambitionierte Ziele gesetzt. So muss beispielsweise der Verkehrssektor bis 2030 seine Emissionen um mindestens 40% gegenüber 1990 verringern. Und wenn man sieht, dass wir sogar momentan einen höheren CO2-Ausstoß im Verkehr haben als 1990, heißt das, dass also eher 42%, 43%, 44% verringert werden müssen. Und da sind Grenzwerte ein gewaltiger Stellhebel. Und nur wenige Prozent weniger Minderung durch die Grenzwerte heißt auch deutlich weniger Tonnen, die dann bis 2030 reduziert werden. Das heißt, da müssen andere Maßnahmen ran. Und da sind die bekannten Maßnahmen bekannt. Dann geht es wirklich darum, wie kann man dann, muss man über die Energiesteuer regeln. Wir sagen, das muss natürlich auch fair sein, dass man das über das quasi CO2 als die Komponente bei der Besteuerung zugrunde gelegt wird und nicht einfach irgendwie Diesel bevorteilt, obwohl die ja eigentlich überhaupt keinen CO2-Vorteil haben, weil der Kraftstoff eigentlich einen höheren CO2-Ausstoß hat. Also insofern CO2-Grenzwerte ambitioniert helfen auch den deutschen Klimazielen.
Genau, um die Klimaziele zu erreichen, muss der Verkehrssektor sehr viel reduzieren, gerade weil, wie gesagt, die Reduktion bisher nicht stattgefunden hat, sondern eher eine Erhöhung stattgefunden hat seit 1990. Vielen Dank an dieser Stelle an Michael Müller-Görnert vom VCD in Berlin.
Ja, gerne.